Genau. Wir oder ich möchte euch heute in ein Thema völlig außerhalb irgendeiner Reihe mit reinnehmen. Daniel wird das in der nächsten Woche auch tun. Das ist so ein bisschen so Herzschlag, Predigten, das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Und in den Sommerferien werden wir mit einer neuen Predigtreihe starten. Sommerferien sind ja auch bald, also wir haben noch diesen Sonntag und nächsten Sonntag und den Sonntag drauf haben wir im Übrigen keinen Nachmittagsgottesdienst, sondern der wird pausieren, die Sommerferien über und vermutlich auch danach, aber er pausiert zunächst. Genau, in den Sommerferien hat das in erster Linie den Grund, wir möchten unsere Mitarbeiter schonen, da ist eh weniger los, dann kriegen wir auch so alle unter, wenn man dann früh genug aufsteht. Es ist ja so, dass Bilder wesentlich mehr als Worte sagen. Und es gibt auch sprachliche Bilder, die wesentlich mehr ausdrücken, als man in irgendwelchen Sätzen und Definitionen irgendwie rüberbringen könnte. So, wir haben da ganz viele im Kopf, alles Mögliche an Metaphern. Da laufen wir den ganzen Tag mit rum, erzählen solche Sachen wie, ach, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und wir wissen sofort, was gemeint ist und wie sich das anfühlt und haben viel, wesentlich mehr als eine kleine Information, weil ein Bild eben ganz viel mehr sagt. Oder wir sagen so Dinge wie, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Und Forrest Gump würde sagen, man weiß nie, was man kriegt. Genau. Oder das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Und wir wissen sofort, was ist gemeint. Das ist eine anstrengende Suchsituation und. Wir verbinden da ganz viel mit. Ich habe letztens auch ein cooles, schlagfertiges Bild, sprachliches Bild gehört. Da ging es darum, dass der eine sagt, hey, das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Du bist nicht dabei gewesen. Und dann kam der Konter, man muss nicht ein Omelett selbst zubereitet haben, um zu wissen, ob es schmeckt. Sehr schöner Satz, gleich hinter die Ohren geschrieben. Bilder können also so viel mehr ausdrücken, als wir das in einzelnen Sätzen oder in einzelnen Worten eigentlich tun können. Und auch die Bibel benutzt immer wieder gerne Bilder und es gibt ein sehr, sehr zentrales Bild, was sich in der ganzen Bibel durchzieht. Das findet man, wenn man in irgendwelchen christlichen Gebäuden ist, auch immer wieder, und damit meine ich nicht den Fisch, auch nicht das Kreuz, nein, ein anderes Bild, den Hirten. Pfingsten waren wir in Norddeich mit der Familie, haben so 70-jährigen Geburtstag von meiner Schwiegermutter gefeiert und auch dort schön an der Wand im Essensraum der Hirte mit seinen Schäfchen. Sah total gut aus, so für 1960, bräuchte mal einen neuen Lack drauf. Aber das ist ein so zentrales Bild, was die meisten von uns kennen werden. Auch das, wo ich euch heute in dem Bibeltext, den ich euch heute mit reinnehmen möchte, ist wohl der bekannteste überhaupt. Den, den man vielleicht mal auswendig gelernt hat, den auch Menschen kennen, die ansonsten vielleicht nicht so viel mit Kirche am Hut haben, die nicht Sonntag für Sonntag in der Kirche sitzen. Ein sehr geläufiges Bild. Und das zieht sich ja nun durch von vorne bis hinten im Alten und im Neuen Testament und ich finde es so zentral und mir liegt das gerade so auf dem Herzen, genau da einmal hinzukommen. Über dieses Bild etwas nachzudenken, uns einen Psalm zu nehmen, den jemand geschrieben hat, nämlich David, der nicht irgendwie nur Dichter und Psalmschreiber war und tolle Lieder gemacht hat und auch die Harfe wunderbar spielen konnte, nein, sondern der mit diesem Bild noch viel mehr verbindet, denn er ist jemand, der selber Hirte war. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach sage, ja, Gott ist wie ein Arzt. Dann habt ihr alle irgendwie was vor Augen, irgendwie so ein Mann, der weiß gekleidet ist und der einem Medikamente verabreicht oder der einen operiert oder den Zahnarzt, der einem immer wehtut oder so, keine Ahnung. Wir haben unterschiedliche Bilder vor Augen, aber angenommen, ich wäre jetzt Arzt, ich hätte das alles studiert, über 7 Jahre lang oder vielleicht auch 10, weil ich länger gebraucht habe und ich habe meine Arztpraxis oder ich bin irgendwo Chefarzt und ich bin da Tag für Tag drin. Ich weiß, was das mit, ich gucke Menschen an und weiß, okay, also der bräuchte dringend mal die und die Salbe oder das und das Medikament. Also ich habe diesen Blick drauf. Ich weiß, Leute kommen zu mir. Ich weiß, wie ich so eine Anamnese mache und all diese Fachwörter und kenne Krankheitsverläufe. Ich weiß, wie so ein Klinikaufenthalt ablaufen sollte, wann man jemanden wirklich entlassen kann. Also ich hätte dieses ganze Setting im Hinterkopf, all das, was so ein Arzt eben weiß. Und der sagt dann, Gott ist wie ein Arzt. Dann hat er ein viel größeres Bild als ich, der in einem ganz anderen Kontext irgendwie unterwegs ist. Und David ist über Jahre, viele Jahre seines Lebens Hirte gewesen und benutzt genau dieses Bild für Gott. Und das, finde ich, macht es total spannend. Aber lass uns erstmal den wohl bekanntesten Psalm lesen und allein in dem Lesen von Gottes Wort etwas in uns hineinwirken lassen. Da heißt es im Psalm 23, ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich glaube, das ist nicht umsonst der berühmteste Psalm, weil da so viel drinsteckt. Und man könnte jetzt eigentlich wochenlang in diesem Psalm eintauchen, die unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen, was David sich da alles bei gedacht hat. Aber ich möchte mit euch so ein bisschen darüber fliegen. Und meine Hoffnung ist, dass da in keinster Weise irgendetwas an Appell oder sonst irgendwas rüberkommt, sondern dass es etwas ist, was unser Herz berührt, da wo Gott uns anbietet: Hey, ich möchte dein Hirte sein, der sich um dich kümmert. David schreibt darüber, dass Gott wie ein guter Hirte ist. Und er hat eben diese viel größere Bedeutungsdimension im Hinterkopf. Er weiß viel mehr darum und deswegen ist es vielleicht ganz gut, mal so ein bisschen Schafkunde und Hirtenkunde zu betreiben, um so ein bisschen den Kontext zu erweitern, was, ich meine, Schulz-Brummers, die haben so Schafe zu Hause, aber ansonsten hat jemand Schafe zu Hause, so Lämpchen, nicht auf dem Teller, sondern so richtig noch lebend, nein, okay. Also Schafe, sagt man, zählen nicht so zu den besonders intelligenten Tieren, also da wurde noch kein Schaf für ausgezeichnet. Die können sich selber keine neuen Weideflächen suchen, sondern die stümpern so durch die Gegend, kümmern sich nicht wirklich um sich selbst. Also das Fressen kriegen sie hin, aber ansonsten sind die nicht auf Erkundungstour. Und so wie Ameisen finden sie den nächsten Platz, wo sie was zu fressen finden können. So, sie lernen auch nicht unbedingt durch ihr Handeln hinzu. Ich meine, so Ratten sind ja ganz besonders schlaue Tiere, ne? Also die versuchst du mit Gift umzubringen und die ersten zwei, da klappt das noch. Die dritte sagt, nee, das packe ich nicht mehr an. Also die lernen dazu, aber Schafe auch nicht. Ich habe auch noch kein Zirkusplakat gesehen, auf dem drauf stand Shirley, das jonglierende Schaf oder sowas. Also man kann für Filme die irgendwie mit der Flasche aufziehen und dann sind die irgendwie brav und machen vielleicht mit, aber ansonsten sind die nicht so richtig klug. Man kann sie nicht ordentlich dressieren. Der eine oder andere wird Shaun das Schaf kennen. Großartig, ich liebe das, mit meinen Kindern zu gucken. Und wenn die fragen, können wir Shaun das Schaf gucken? Ja! Das ist toll, das ist lustig, aber hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Dieses Schaf ist viel zu intelligent. Also vielleicht kennt ihr dieses dicke Schaf, was immer nur auf der Weide steht. Das drückt das aus, was Schafe wirklich tun. So, ganz beliebt ist ja auch für Sportmannschaften, irgendwelche Namen zu haben. Also was weiß ich, Kölner Haie, Hamburg Lions und so weiter. Und da sind Tiere mit drin oder in allen möglichen Wappen von Ländern hat man Tiere mit drin. Mit dem Bundesadler, wo die Franzosen haben Hahn, warum auch immer. Also eigentlich hat man so mächtige, kräftige Tiere. Nirgends habe ich ein Schaf gesehen. Also ich meine, wer würde auch in einen Sportverein gehen, der heißt Oldenburger Lämpchen oder Sandkruger Schafe oder sowas. Da ist der Abstieg doch vorprogrammiert. Da hätte niemand Respekt vor. Schafe sind völlig wehrlos. Ja, der Name klingt nach Abstieg, nach Niederlage. Die haben keine Reißzähne, keine scharfen Krallen, keine Verteidigungstechniken. Mit mal wird ihr Schafspelz wird auf einmal grün, damit der Angreifer ihn nicht mehr sieht oder so. Nein, all das haben sie. Sie stehen einfach auf der Wiese rum. Und wenn Wölfe und Löwen und Bären kommen, die denken sich, kein Hirte in Sicht, cool, all you can eat auf vier Beinen. Und dann sind die noch nicht mal besonders sauber. Also ich meine, viele Tiere, die putzen sich selber, so Katzen lecken sich den ganzen Tag und du denkst, haben die sonst noch was zu tun? Hunde, also alle Tiere machen sich irgendwie sauber, Vögel baden sich, aber Schafe, ja, wenn Schauer kommen, sie schnell genug irgendwo einen Unterschlupf gefunden haben, werden sie sauber, aber ansonsten braucht es den Schäfer. Auch das kriegen sie nicht richtig hin. Zusammengefasst, Schafe sind, ja, dumm ist so ein fieses Wort, aber nicht die intelligentesten Tiere, sind zu nicht so wahnsinnig viel fähig und vor allen Dingen sind sie wehrlos, langsam und sehr, sehr schutzbedürftig. Und nun schreibt David, der Herr ist mein Hirte. Ich bin das Schaf und der Herder, der ist der Hirte. Na prima, danke David, total klasse, für dieses, dass du uns dieses Bild malst. Also hättest du nicht irgendwie so Wildpferde nehmen können? Wuhu! Da fühlt man sich viel besser. Ja, der Herr muss uns zähmen, okay. Aber wir reiten durch die Steppe. Nein, Schafe. Aber David Fokus liegt ja auch nicht so sehr auf dieses Schaf, sondern auf dem Hirten. Es geht gar nicht so sehr um das Schäfchen, wie klug oder nicht klug das ist. Natürlich ist das ein Wechselspiel. Wenn Löwen brauchen keinen Hirten, die kommen alleine klar. Also es gehört ja zusammen, ein Wechselspiel zwischen Hirte und Schaf. Aber David beschreibt auch diesen Zusammenhang. Da ist dieser Hirte, der sich um das Schaf kümmert, und er beschreibt auch, wie eben ein guter Hirte ist. Weil es gibt gute Hirten und es gibt schlechte Hirten. Es geht David nicht in erster Linie darum zu beschreiben, nun, wie wir Menschen sind, sondern diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, und beschreibt eigentlich, hey, so etwas spiegelt sich in meinem Leben wieder und so etwas kann sich eben auch in unserem Leben widerspiegeln. Zur Zeit Davids haben die Menschen das Bild vom Hirten in einer ganz anderen Tiefe ja verstanden. Also für die war das viel geläufiger. Wir fahren vielleicht am Deich entlang, da stehen Schafe rum, oder bei Schulz Brummers und merken, ah, Christian, das ist so ein Schäfer. Aber ansonsten wissen wir wenig darüber. Und so eine frische, saftige Weide, wie es hier im Oldenburger Land gibt, das gab es in Israel so eigentlich nicht ständig. Sondern dafür war der Hirte zuständig. Der musste echt Ausschau halten, wo gibt es ansatzweise so eine grüne Fläche, wo die Schafe weiden können. Oder er musste selber das Land entsprechend aufbereiten. So die Dornen verbrennen, die Quellen umleiten, dass das Wasser irgendwie vernünftig in das Land sich ausbreiten könnte, damit erst was Fruchtbares passiert ist. Das war richtig harte Arbeit. Das war nicht irgendein Zufall. So alles, was nötig war, damit das Schaf sicher und gesund gedeihen konnte, lag in der Verantwortung des Schäfers. Damit ich gut gedeihen kann, sagt David hier, die Verantwortung liegt beim Hirten. Die Verantwortung liegt bei Gott. Und er sagt eigentlich auch, und Gott tut das. Gott bereitet alles vor, damit ich gut gedeihen kann. Gott ist mein Hirte. Das ist dieses Bild, was David zeichnet. Er kümmert sich. Er kümmert sich. Er ist für mich da. Er sorgt um mich. Er hat mich im Blick. Deshalb leide ich keinen Mangel. Nicht ich. Nicht ich kümmere mich besonders gut um mich. Nicht ich halte Ausschau nach den Feinden. Nein, der Herr ist es. Gott selbst ist mein Hirte. Und ich finde das stark, das für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Gott ist mein Hirte. Das verspricht er. Er sagt in diesen Versen, er verbürgt sich mit seinem Namen dafür. Hey, was für ein Zuspruch. Wie viel Entspannung bringt das in mein Leben hinein? Es gibt eine kleine Vorbedingung. Und die will ich auch erwähnen, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen ganz klar ist. Es heißt dort, der Herr ist mein Hirte. Also nicht irgendjemand, nicht irgendwie einfach so, Gott ist mein Hirte und das macht er so oder so. Nein, David nennt dort jemanden Herr. An der Stelle steht J-H-W-E, wie auch immer man das dann ausspricht. Da ist man sicher uneins. Aber da gibt es jemanden, den David Herr nennt. Und das ist keine höfliche Anrede, so Herr oder Fräulein oder so. Nein, sondern es ist gemeint im Sinne von, du bist ein gnädiger Befreier. Du bist ein Bundespartner, du bist Schöpfer, du bist Bewahrer, du bist Richter und du bist Erlöser. Diesem Herrn steht David gegenüber. Das ist nicht jemand, der mir auf Augenhöhe begegnet. Das ist nicht eins von den anderen Schafen. Das ist auch nicht irgendwie einer, den ich angestellt habe, damit er mir dient. Nein, da ist jemand weit über mir. Jemand, der einen anderen Blick hat, der nicht auf Augenhöhe ist. Das mag sich ja in Gänze nicht unbedingt gut anhören. Wir sagen ja immer, hey, das ist, man begegnet sich auf Augenhöhe und das klingt erstmal gut. Aber nein, ja, Gott hat sich erniedrigt in Jesus und ist uns begegnet. Aber wir sind nicht auf Augenhöhe, wir sind nicht gleichwertig. Und David erkennt das an, der Herr ist mein Hirte. Dieser Herr, dem ich mich unterordne, den ich anerkannt habe als Erlöser, den ich anerkannt habe als Richter, als Bundespartner, als Schöpfer, als Bewahrer. Bei diesem Gott, den David ja zu kennen scheint, kann ich nach seiner Aussage sicher sein, dass ich nicht zu kurz kommen werde. Dass er mich im Blick hat, weil er ein guter Hirte ist. Man könnte ja denken, Schafe, wenn sie nicht so richtig intelligent sind, dann würden die eh alles fressen, was da so rumsteht, aber das tun sie tatsächlich nicht. Schafe, gut, Feinschmecker sind sie vermutlich auch nicht, aber die gucken schon nach dem saftigen, grünen Gras. Die möchten das Beste haben, was da in der Gegend rumsteht, nicht die fiesen Disteln. Und David schreibt, er bringt mich an Orte mit saftigem Gras, führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Ich meine, dass Schafe sich darüber freuen, wenn sie das schöne Gras kriegen und das so zwischen den Zähnen zerkauen, ist ja nachvollziehbar. Aber was heißt denn das wieder für mich? Wo ist denn da die Übertragung? Ich meine, das Leben, auch das Leben eines Christen, fühlt sich nicht immer so saftig an. Wir leben zwar in einem Land voller Überfluss und egal in welcher gesellschaftlichen Schicht ich unterwegs bin, egal wie dein Konto stand, dass du wirst hier zu den bestversorgtesten Menschen auf dem ganzen Planeten gehören. Und trotzdem kennen wir ja diese Durstphasen, irgendwo eine Unzufriedenheit oder auch Unsicherheit, Ängste, Sorgen, Nöte, aufgewühlt sein. So allein materielle Dinge stellen uns nicht zufrieden. Etwas in uns, unser Herz, braucht Nahrung, braucht eine Versorgung, hat Bedürfnisse, die gestillt werden müssen, weil es ansonsten verkümmert. Diese Bedürfnisse müssen gestillt werden. Unser Innerstes, das dauerhaft mit uns unterwegs ist, was wir ja morgens gerne einfach mal zu Hause lassen würden und sagt, komm, Äußeres, ich gehe zur Arbeit, ich bleibe noch liegen. Ja, das muss doch gerade im Leben mitkommen. Ich meine, wer von uns hat noch so starke körperliche Arbeit, dass er sagt, die meisten machen das mit dem Kopf und das Innere, was in uns abgeht, ist doch das, was meistens mitkommen muss in unserem Leben, was mithalten, aushalten, nachkommen muss. Unsere Seele, unser Innerstes, wie auch immer wir das dann beschreiben. Und David schreibt, er stärkt und erfrischt meine Seele. Ich liebe es, essen zu gehen. Das ist toll und dann kann man sagen, das stärkt meinen Körper. Oder ich kann Sport machen, auch das stärkt meinen Körper. Aber ich kann auch entspannen, ich kann in Urlaub fahren, die Sommerferien stehen bevor. Auch das mag mich irgendwo irgendwie entspannen. Aber David schreibt hier, er, dieser Herr, ist derjenige, der mich erfrischt. Der weiß, wo die nächste Quelle ist, wo ich nicht bei L-Tours, lastminute.de oder sonst wo mir den nächsten Urlaub suchen muss. Nein, er ist derjenige, wo ich suchen kann. Er ist derjenige, auf den ich hören darf, der weiß, da ist die nächste Quelle für dich. Da ist das saftige Gras, wo dein Inneres zur Ruhe kommt. Und trotzdem gelingt uns das ja manchmal nicht. Ich meine, wir alle oder die meisten von uns werden Psalm 23 gelesen haben. Auch das mit dem Hirten kennt man irgendwie. Ist ja schon fast ein abgelutschtes Bild. Aber es ist eigentlich so ein tolles Bild, da einzutauchen und zu hören, hey, was hat Gott da eigentlich für mich? Was für ein Angebot macht er mir da eigentlich? Und woran liegt das? Wenn man sich Schafe anschaut, die können auf einer richtig schönen Wiese stehen, mit dem besten Gras und die fressen trotzdem nicht. Die sind total hibbelig und zappelig und die haben nicht irgendwie ADS und bräuchten jetzt eine Pille. Nein, denen fehlt was anderes. Die kommen einfach nicht zur Ruhe. Damit Schafe wirklich weiden können, so gemächlich vor sich hin, schmatzend, wohlschmeckend das Gras hinunterschlucken, da braucht es etwas. Es braucht Sicherheit. Und Schafe haben jetzt nicht irgendwie ein Wachschaf abgestellt, das hält immer Ausschau, wie bei so Erdmännchen und sagt, oh, der Wolf kommt. Kriegen die nicht hin, können sie nicht. Schafe haben auch ein anderes Problem noch. Die können nicht besonders weit gucken. Also ich habe gehört, dass Schafe nur so scharf sehen können und 13 Meter weit. Also ich glaube, von da bis da sind es 25 Meter, glaube ich, also von der Wand zu der Wand. Das heißt, so die ersten paar Reihen würde ich jetzt als Schaf, würde ich euch noch erkennen. Da sitzt Jörn, so da hinten. Ist das Armin oder ist das doch ein Wolf? Armin verzeiht mir das. Ich weiß es ja nicht. Schaf oder Wolf, keine Ahnung. Und ja, wenn du als Schäfchen da auf der Weide stehst, dann musst du ja verrückt werden. Also die vorne, die erkennst du noch, das sind ja irgendwie Schafe, das sind meine Freunde, die fressen mit dir, aber da hinten, da bewegt sich irgendwas, das kommt auf mich zu und wird immer schneller. Ich meine, vielleicht ist es nur ein Schaf, was von meinem Löwenzahn haben will, aber vielleicht ist es auch der Löwe, der was zwischen die Zähne haben will. Oh, ich dachte, ihr lacht, ich habe stundenlang an diesem einen Satz, nein, habe ich nicht. Wie soll ein Schaf mit so einer beschränkten Sicht, mit so einem beschränkten Sichtradius denn zur Ruhe kommen? Es wird ständig in dieser Obachtstellung sein, wobei es beim Wegrennen ja auch nicht wirklich eine Chance hätte. So langsam wie es ist, könnte es sich auch gleich ergeben. Aber es braucht diese Sicherheit. Und wie oft geht mir das so? Ich hätte gerne Sicherheit für mein Leben, damit ich zur Ruhe kommen kann. Eine Sicherheit, wo ich weiß, hier bin ich geborgen, hier kann ich mich weiden. Hier kann ich mal richtig auftanken und ich muss nicht ständig in Obachtstellung sein. Hier kann ich zur Ruhe kommen. Wie oft geht mir das so? Vielleicht geht es dir manchmal ja auch so. Da sind zwar eigentlich Angebote, vielleicht gehe ich sonntags in Gottesdienst, aber wo finde ich dann die Ruhe? Vielleicht lese ich noch mal ein gutes Buch, aber wo findet meine Seele Ruhe? Früher gab es ja nicht den Deich und da war alles eingezäunt und da waren die Schafe drin und die fühlten sich eigentlich irgendwie wohl. Nee, früher brauchte es nämlich genau diesen einen, den Hirten. Nicht als einer, der dann nochmal irgendwie durchzählt und hinterher die Schafe abrasiert und verkauft. Nein, sondern denjenigen, der dieser Ruhepol ist, der diese Sicherheit gibt, diesen Hirten, den braucht es. Und das hat jahrelang gedauert, bis Schafe wirklich einem Menschen vertrauen. Ich meine, du kannst ja mal, es heißt auch, dass, oder Schäfer rufen ihre Schafe. Wenn die merken, die Herde wird unruhig und die Schafe sind weiter weg als 13 Meter, die sehen den Schäfer nicht mehr, dann fangen Schäfer an zu rufen. Und jetzt kannst du das, damit die Herde wieder ruhiger wird. Ja, also er merkt, die sind unruhig und ich habe mir so ein kurzes Video angeschaut, da zieht der mit 1000 Schafen durch die Gegend. Lustiges Spektakel und er weiß sehr genau, wie er seine Herde zu führen hat, was es braucht, wann er zu rufen hat, wenn er merkt, hey, da wird's unruhig in der Herde. Die versuchen dann auszubrechen, wegzulaufen, weil sie panisch werden. Und das, was er tut, ist anfangen zu rufen. Und das könnte ja jeder von uns mal ausprobieren, sich auf den Deich stellen und rufen, das ist den Schafen völlig egal. Sondern es braucht Jahre, es braucht eine ganz lange Zeit, bis die Muttertiere diesem Schäfer wirklich vertrauen. Und wenn man sich in dieses Bild hineinversetzt, die standen nicht auf der Weide, war der Zaun drumherum und einmal morgens hat der Hirte geguckt, wie viele Schafe noch da sind. Nein, der ist mit denen durch die Gegend gezogen. Auch in dem Psalm heißt es, von Weide zu Weide durch dieses dunkle Tal, da wo Schafe vielleicht ja auch Angst haben, wo sie nicht wissen, sitzt der Wolf hinterm Baum, wo der immer wieder um Vertrauen geworben hat, wo ein Schäfer Brot in der Tasche hat oder irgendwie Salz, wo er die Schafe, komm mit. Und er wirbt immer und immer wieder um Vertrauen. Und das ist eigentlich etwas, was Gott auch mit uns tut. Er wirbt immer wieder darum, dass wir ihm vertrauen. Er sagt gar nicht, komm einfach zu mir und lerne mich einfach kennen. Peng. Nein, Gott ruft immer wieder. Die Frage ist, habe ich meine Ohren gespitzt? Suche ich den Hirten, denjenigen, der mir Ruhe und Sicherheit gibt? Spitze ich meine Ohren, um die Worte des Schäfers zu hören? Gott tut das. Allein wenn ich in die Bibel reinschaue, in Johannes 10, da heißt es, Vers 27 und 28, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist das, was Jesus als Schäfer zuflüstert. Dieses Stück Brot, wo er sagt, weißt du was, du bist bei mir sicher, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Du bist mein. Wir mögen Gott nicht sehen, weil er irgendwie so außerhalb unserer 13 Meter Sichtradius ist, aber wir können ihn hören. Er ruft, ich lass dich nicht los, du gehst nicht verloren. Ich habe Acht auf dich, in meiner Nähe bist du sicher. Die ganze Bibel ist letztlich voll von, auch von diesen Rufen. Da mögen wir Verse haben, wie zum Beispiel aus Josua 1, auch ganz bekannt, so ein Zuruf Gottes. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht. Ich bin doch Gott, ich bin dein Gott, ich bin dein Hirte. Und er flüstert und er wirbt um Vertrauen. Er ist da, er ist an meiner Seite und das Normale ist, dass ich seine Stimme auch wahrnehmen kann. Die Frage ist, verlasse ich mich zu sehr auf andere, lasse ich mich doch zu sehr ablenken oder suche ich wieder die Nähe zu meinem Hirten? Derjenige, der mir Sicherheit gibt, derjenige, der mir Ruhe gibt, damit mein Inneres auftanken kann. Es mag ja Durststrecken geben, da habe ich mehr die anderen Schafe im Blick. Die anderen Schafe vor Augen orientiere ich mich an ihnen. Und wenn sie ruhig sind, bin ich auch ruhig. Kann ja nichts passieren. Wir sind alle ruhig. Oder wir sind alle panisch und ich werde auch panisch, weil es könnte ja irgendwas sein. Aber das Eigentliche ist, ich bin gerufen, die Stimme meines Hirten zu hören. Ein Hirte braucht eine ganze Zeit dazu, bis ein Schaf ihm wirklich vertraut. Man kann nicht einfach auf die Weide gehen, so das Schaf locken, sondern es braucht diese Zeit miteinander, genauer zu hören, was ist denn die Stimme meines Hirten? Wo ruft er mich? Aber ich darf gewiss sein, Gott möchte genau das. Er möchte mein guter Hirte sein, der mich zur Ruhe führt. Gott bietet uns all das an, bei ihm Sicherheit zu finden, dass er uns dahin bringt, wo wir wirklich auftanken können. Und er lädt uns ein, dabei ist einfach nur eine Frage, lasse ich mich drauf ein? Suche ich das? Nehme ich mir ja die Zeit dafür und sage, hey Gott, sei mein Hirte. Du hast mir das versprochen, das ist so ein Hammerangebot. Also ganz ehrlich, ein besseres Geschenk könnte es doch gar nicht geben. Ich fühle mich ganz häufig so, keine Ahnung, wo die nächste grüne Weide ist. Gott, ich brauche das an Versorgung, ich brauche diese Sicherheit. Hey, und du machst mir dieses Angebot, was gibt es denn Besseres als das? Was für ein Geschenk. Und da ist diese Ungewissheit zwischen den Weiden. Und dann kann ich mich fragen, konzentriere ich mich auf meine Stimme oder auf die Stimme meines Hirten? Wo sucht mein Innerstes, meine Seele, mein Herz, wie auch immer man das ausdrücken mag, Sicherheit? Gott bietet mir an, er verbürgt sich damit, heißt es im Psalm 23. Er verbürgt sich mit seinem Namen dafür, dass er mich auf dem richtigen Weg leiten wird. Aber es funktioniert eben nur dann, ja, wenn ich auch diese Stimme suche, wenn ich die Nähe meines Hirten suche. In Matthäus 9 heißt es, und damit komme ich zum Abschluss, 9 Vers 36, da heißt es über Jesus, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jesus kommt auf diese Welt und seine Beobachtung war schon vorher, aber da wird es nochmal deutlich, wo es dann aufgeschrieben ist. Hey, da sind Menschen, die brauchen diesen guten Hirten. Die stehen da und die sind unsicher. Die kommen nicht zur Ruhe und Jesus' Anliegen ist, ich möchte ihnen Ruhe und Frieden bringen. Ich möchte ihnen zeigen, wo die saftige grüne Wiese ist, weil ich ein guter Hirte bin, der weiß, wie man sich um seine Schafe kümmert. Jesus bietet uns das an, dass wir in seiner Nähe auftanken können, zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen und Erneuerung erfahren. Und die einzige Frage, die ich dir heute eigentlich mitgeben möchte, ist, wann möchtest du das nächste Mal zum guten Hirten gehen? Nicht als Vorwurf, nicht als Appell, sondern als dieses unglaubliche Angebot. Hey, das ist der Hirte, der dich leiten möchte, und zwar von Fülle zu Fülle. Amen.